Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann. Guten Abend. Ja, sagt das Bundesverfassungsgericht. Die Corona-Notbremse mit ihren Einschränkungen der Freiheitsrechte war verhältnismäßig und mit dem Grundgesetz vereinbar. Wir berichten und fassen Reaktionen zusammen. Die Spitzen von Bund und Ländern haben am Nachmittag über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten. Längst bezieht Angela Merkel auch Olaf Scholz in alle Gespräche ein. Und das ist auch gut so, sagt Markus Söder.
Es ist besser gelaufen, als ich gedacht habe. Es ist eine Menge vorangekommen. Und ich sage das jetzt auch so persönlich, daran hat auch heute Olaf Scholz seinen Anteil.
Weitere Themen. Die NATO berät über Russlands Säbelrasseln an der Grenze zur Ukraine. Und in Frankreich hat der Publizist Éric Zemmour seine Kandidatur für die französische Präsidentschaftswahl angekündigt. Ab 18.40 Uhr unser Hintergrund: Corona als Katalysator, neue Konzepte für die Innenstadt. Vor Gericht und auf hoher See gilt Sicherheit als relativ. Insofern dürfte die Entscheidung der Richterinnen und Richter in Karlsruhe heute in der geschäftsführenden und in Teilen der künftigen Bundesregierung für leichte Entspannung gesorgt haben. Die Bundesnotbremse hat der Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht standgehalten. Gleichzeitig schreibt das Gericht ein Recht auf Bildung fest. Gigi Deppe berichtet.
Es war grundsätzlich in Ordnung, was der Bund in der Pandemie im April geregelt hatte, sagt das Bundesverfassungsgericht. Weder die Ausgangsbeschränkungen noch die Schulschließungen hätten gegen die Verfassung verstoßen. Ja, das habe alles erheblich in unsere Grundrechte eingegriffen. Aber, so der Sprecher des Gerichts Pascal Schellenberg,
in der konkreten Situation der Pandemie waren die Eingriffe zum Schutz vor großen Gefahren für Leben und Gesundheit gerechtfertigt.
Zwei große Themenkomplexe haben die Richterinnen und Richter geprüft. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen einerseits und die Schulschließungen andererseits. Auch wenn man das Haus bei einer Inzidenz von über 100 zwischen 10 Uhr abends und 5 Uhr früh nicht verlassen durfte, das sei verhältnismäßig gewesen. Dass sich die Politik im Frühjahr in Berlin Sorgen machte, das Gesundheitssystem würde überlastet, sei nachvollziehbar gewesen. Alle Experten hätten in ihren Stellungnahmen jetzt nochmal bestätigt, die Lage war damals kritisch. Kontaktbeschränkungen seien auch ein geeigneter Weg gewesen, um die Menschen zu schützen. Der Gesetzgeber habe damals zu Recht keine anderen Mittel als genauso wirksam angesehen. Und, so das Gericht, man müsse ja auch sehen, dass die Bundesnotbremse schon wieder Ende Juni ausgelaufen ist. Die Freiheit könne umso eher begrenzt werden, je kürzer die Maßnahmen dauerten. Auch dass die Schulen geschlossen wurden, ist für das Verfassungsgericht im Nachhinein erlaubt. Aber, das ist deutlich zu spüren, bei dieser Frage ist es strenger. Sprecher Pascal Schellenberg.
Umfassende Grundrechtseingriffe, wie beispielsweise durch Schulschließungen, kommen nur in einer äußersten Gefahrenlage in Betracht.
Zum ersten Mal erkennen die Richterinnen und Richter ausdrücklich ein Recht der Kinder auf schulische Bildung an. Wenn die Kinder nicht in die Schule gehen könnten, würde dieses Recht schwerwiegend beeinträchtigt. Es käme zu Lernrückständen und Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung, vor allem in sozial benachteiligten Familien. Aber auch bei der Schulfrage stellt das Gericht wieder darauf ab, dass es darum ging, das Funktionieren des Gesundheitssystems zu erhalten. Nach der Auskunft der Sachverständigen könnten Kinder eben das Virus übertragen, auch wenn sie selbst nur selten schwer krank werden. Andere gleich wirksame Maßnahmen wie Lüftungsanlagen seien damals noch nicht genügend erforscht und auch nicht vorhanden gewesen. Außerdem hätte es milliardenschwere Hilfen für die Länder gegeben, um den Online-Unterricht möglich zu machen. Und wie bei den Ausgangsbeschränkungen verweisen sie wieder darauf, dass die ganze Sache nur eine relativ kurze Zeit gedauert hätte. Für die Zukunft wird damit klar, Freiheitsbeschränkungen in Zeiten der Pandemie sind nur so lange in Ordnung, wie sie durch gute Gründe gerechtfertigt werden können und keine milderen Maßnahmen denkbar sind. Bei den Kindern, da wird das Gericht deutlich, je mehr Menschen geimpft sind, umso weniger ist es in Ordnung, Schulen zu schließen. Bei älteren Schülern sei das eher mal möglich, weil sie mit Distanzunterricht besser klarkommen. Das Schließen von Grundschulen sei aber besonders gründlich zu rechtfertigen.
Gigi Deppe aus Karlsruhe um 19.05 Uhr dazu im Deutschlandfunk bei uns, der Kommentar von Stefan Detjen. Noch blinkt die Ampel nicht, da offenbart die Corona-Politik bereits Vielstimmigkeit in den künftigen Koalitionsparteien. Der voraussichtlich künftige Justizminister Marco Buschmann sagte heute, seine FDP habe sich ein anderes Urteil in Karlsruhe gewünscht, also keine Bestätigung der Bundesnotbremse. Gestern hatte der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucher von den Grünen bei uns im Deutschlandfunk gefordert, dass der Bundestag noch in dieser Woche wieder die epidemische Lage von nationaler Tragweite beschließen und den Weg für eine bundesweite Notbremse möglich machen solle. Reaktionen auf das Urteil in Karlsruhe fasst Gudula Geuter zusammen.
Über manche Folgen aus den Karlsruher Beschlüssen kann man noch unterschiedlicher Meinung sein. Das zeigen die Reaktionen. An der Interpretation, die Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann mittags vornimmt, dürfte dagegen kein Zweifel bestehen.
Es ist sozusagen höchstrichterlich bestätigt, dass das kein Unfug war, sondern angemessen.
Staatspolitisch klug und rechtlich überzeugend nennt die Entscheidungen der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU. Noch Kanzleramtsminister Helge Braun sagt,
das Ritt der zum Teil auch sehr harschen Kritik, die wir zum Beispiel auch aus Reihen der FDP erlebt haben, entgegen. Gesundheit und Leben sind ein hohes Gut und das müssen wir schützen.
Während Marco Buschmann, einer der 80 FDP-Abgeordneten, die selbst neben vielen anderen Verfassungsbeschwerde erhoben hatten und möglicher neuer Justizminister, betont,
dass wir uns natürlich insbesondere mit Blick auf die Ausgangssperren ein anderes Ergebnis gewünscht hätten. Dafür gibt es unserer Meinung nach auch gute Gründe.
Wie im Rechtsstaat selbstverständlich akzeptiere man aber die Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts. Das betont im Deutschlandfunk auch Buschmanns Fraktionskollege Konstantin Kuhle in ausdrücklicher Abgrenzung zur AfD. Zu Alice Weidel zum Beispiel, die mit Bezug zu Gerichtspräsident Stefan Harbart in den Beschlüssen ein Zeichen für den fehlenden Abstand von Politik und Verfassungsgericht sieht, wie sie auf Twitter schreibt. FDP-Mann Buschmann verweist auf den weiten Einschätzungsspielraum, den die Richter dem Gesetzgeber zubilligen, und nimmt den dann für sich und die mögliche künftige Ampel in Anspruch.
Und insofern deckt das Urteil auch die Einschätzungsprärogative, die SPD, Bündnis 90 Die Grüne und FDP bei ihrer gesetzgeberischen Entscheidung auf Ausgangssperren zu verzichten und dafür stärker auf Kontaktbeschränkungen zu setzen, deckt das also völlig.
Andere sehen das nicht so. Thorsten Frey, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, schreibt, die Beschlüsse kämen zur rechten Zeit, die Politik trage Verantwortung für eine wirkungsvolle Bekämpfung der Pandemie und erfordert eine neue Bundesnotbremse oder zumindest den neuen Beschluss der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Der rechtspolitische Sprecher seiner Fraktion, Jan-Marco Lutschak, geht noch einen Schritt weiter. Er sieht in den Entscheidungen eine Signalwirkung, auch für die Frage einer generellen Impfpflicht. Wieder spricht er vor allem die FDP an. Und Konstantin Kuhle zeigt sich offen, auch wenn die Impfpflicht nicht Thema in Karlsruhe gewesen sei.
Wer aus diesem Teufelskreis ausbrechen will, dass man immer und immer wieder in neue Kontaktbeschränkungen eintritt, der wird sich einer ernsthaften und sorgfältigen Diskussion über Impfpflichten nicht verschließen können.
Besonders skeptisch haben sich die Verfassungsrichter im Fall der Schulschließungen gezeigt. Die erheblichen Bedenken, die das Gericht gegen Schulschließungen aufzeigt, werden wir ernst nehmen, verspricht der SPD-Rechtspolitiker Johannes Fechner. Der Vorsitzende des Grundschulverbandes, Edgar Bohn, lobt zwar die Rechtssicherheit nach der Entscheidung, dringt aber auch darauf, Schulschließungen zu vermeiden. Und Landkreistagspräsident Reinhard Sager wirft den Richtern, wegen des Ergebnisses, vor, die sozialen und psychischen Folgen fehlenden Präsenzunterrichts nicht ausreichend berücksichtigt zu haben. UNICEF Deutschland fordert die Bundesländer zu verstärkten Investitionen auf, damit Schulen offen bleiben könnten und sonst digitale Lösungen zur Verfügung stehen.
Gudula Geuter. G-Regeln, Impfpflicht, teilweise oder gänzliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Bund und Länder berieten am Nachmittag über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Eile ist geboten, deshalb wurde der Termin für die nächste Runde vorverlegt. Hamburg kündigte inzwischen an, Ungeimpfte in der Hansestadt von Samstag an vom Einzelhandel auszuschließen. Sie können dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen stellte für sein Bundesland Sportgroßveranstaltungen nur noch ohne Publikum in Aussicht. Frage an Klaus Reimer in unserem Hauptstadtstudio. Was haben die Kanzlerin, der vermutlich künftige Kanzler und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen abgesprochen?
Herr Heinemann, einiges von dem, was Sie gerade schon erwähnt haben, kam auf den Tisch bei dem Versuch, dies bundesweit durchzusetzen. Ich glaube, dass im Mittelpunkt dieser Veranstaltung, wenn wir auf das Konkrete schauen, das Thema Impfung stand. Wie kann der Impfprozess qualitativ wirklich einen Schritt weitergebracht werden? Dietmar Woidke, der Ministerpräsident aus Brandenburg, sprach das, was wir letzte Woche erlebt haben. Diese Unsicherheiten bei der Versorgung von Impfstoffen, das sei tödlich gewesen, so Woidke wörtlich, für die Impfstoffkampagne. Das dürfe sich nicht wiederholen und es wurde ein konkretes Ziel formuliert.
Die Zielstellung ist, und das ist Konsens zwischen allen Beteiligten, dass wir es schaffen wollen, bis Weihnachten 30 Millionen Menschen entweder erst, zweit oder dritt zu impfen. Zweitens soll die Zahl der Menschen, die impfen können, ausgeweitet werden. Das geht hier vor allen Dingen um zwei Gruppen. Das geht erstens um die Zahnärzte und das geht zweitens um die Apothekerinnen und Apotheker.
Also 30 Millionen Erst-, Zweit- oder Drittimpfungen, das wäre qualitativ ein Schritt. Und diese beiden Berufsgruppen, die Woidke gerade zum Schluss erwähnt hat, das sind ja Profis auch in Sachen Spritzen setzen. Ein Zahnarzt setzt täglich Spritzen, da fragt sich jeder, warum kann der nicht impfen? Das soll jetzt soweit kommen, dazu muss noch eine Rechtsverordnung geändert werden. Aber das schien mir der konkreteste Punkt zu sein.
Wie sieht der weitere Fahrplan aus?
Daraus müssen jetzt Beschlüsse werden. Es gab andere Themen und die werden verbindlich gegossen, vermutlich am Donnerstag. Woidke sprach von einem möglichen Umlaufbeschluss morgen, hielt es aber für wahrscheinlicher, dass am Donnerstagvormittag um 11 die Ministerpräsidenten noch einmal zusammenkommen, um diesen, aber auch andere Punkte in klare, verbindliche Formen zu gießen. Wie ich sagte, dazu kommen die 2G- und 2G-Plus-Regelungen. Sie sprachen gerade das Beispiel Hamburg an. Das soll die Regel werden. 2G nur noch im Einzelhandel mit Ausnahme der Waren des täglichen Bedarfs. Es wird weitere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geben. Zum Thema Großveranstaltungen, Fußball, sind sich, glaube ich, alle einig, dass am Wochenende falsche Bilder aus Köln kamen mit dem vollen Stadion. Aber es gibt noch Absprachebedarf im Einzelfall. Im Konsens scheint mir zu sein, dass man Spiele ohne Publikum möchte, wenigstens bis Silvester. Das ist aber noch nicht ganz geklärt und es steht auch noch aus, ob Clubs, Bars, Discos grundsätzlich geschlossen werden für eine gewisse Zeit oder ob sie inzidenzbezogen schließen müssen.
Herr Remme, warum soll der Corona-Krisenstab künftig von einem General geleitet werden?
Ja, Carsten Breuer, der General mit großer Erfahrung bei Katastrophen und insofern hat er einen Anlass, tätig zu werden, wurde heute vom künftigen Bundeskanzler, wenn denn alles glatt geht, Olaf Scholz vorgestellt. Von einigen Ministerpräsidenten wurde Breuer als Person gelobt mit großer Erfahrung. Michael Kretschmer sagte, wir kennen ihn zum Beispiel von der Flutkatastrophe in Sachsen. Ich glaube, man verspricht sich schlicht einen Profi in Sachen Logistik, gerade wenn es um die Impfkampagne geht. Wobei man sagen muss, auch jetzt schon hat die Bundeswehr Wesentliches geleistet, wenn es um die Logistik eben bei der Zusicherung, Absicherung der Impfstoffe geht. Insofern muss man, glaube ich, von seiner Funktion als Soldat sich hier jetzt nicht automatisch und zwingend schon eine Garantie des Fortschritts erhoffen.
Also der General ist nominiert. Wissen wir denn auch, wer das wichtige Bundesgesundheitsministerium leiten wird?
Das wissen wir immer noch nicht. Ich glaube, davon hatte sich auch niemand wirklich versprochen, dass es dazu kommt. Denn wir wissen, diese Runde, die war nicht dazu da, die nächste Bundesregierung zu konkretisieren. Die Ministerpräsidenten der anderen Parteien waren mit dabei, die Bundeskanzlerin. Also Olaf Scholz hat sich ja anders als die Grünen und noch mehr die FDP Zeit ausbedungen, hat gesagt, wir nehmen uns diese Zeit, hier das Kabinett zu bilden. Und da sind wir heute keinen Schritt weitergekommen.
Klaus Reimer aus unserem Hauptstadtstudio. Die Europäische Union stellt sich auf die neue Omikron-Variante ein. Die Chefin der Europäischen Arzneimittelagentur EMA, Cook, hat heute Mitgliedern des Europäischen Parlaments das Zulassungsverfahren für einen möglichen Impfstoff gegen diese jüngste Corona-Variante erläutert. Peter Kapern berichtet.
Vom Auftauchen der Omikron-Variante sind wir nicht auf dem falschen Fuß erwischt worden. Das war die zentrale Botschaft von Emma Cook heute im Europaparlament.
We know that viruses mutate and we are prepared.
Wir wissen doch, dass Viren mutieren und wir sind vorbereitet, so die Chefin der EU-Gesundheitsbehörde EMA in Brüssel. So ist in den Lieferverträgen, die die EU-Kommission mit den Herstellern ausgehandelt hat, festgelegt, dass die Pharmakonzerne erforderlichenfalls ihre Impfstoffe modifizieren müssen. Und für solche lediglich abgeänderten Impfstoffe gelte seit Februar bereits ein verkürztes Zulassungsverfahren.
Were there a need to change the existing vaccines, we could be in a position to have those approved within 3 to 4 months. That's from the start of the time when they would start to change.
Die Zulassung dieser veränderten Impfstoffe, so Emma Cook, würde 3 bis 4 Monate dauern. Von dem Moment an gerechnet, in dem die Impfstoffhersteller mit der Änderung der Impfstoffe beginnen. In dieser Zeitspanne müssten die Unternehmen nachweisen, dass ihre Produktionssysteme funktionieren und die neuen Impfstoffe wirksam seien. Noch aber, so Emma Cook, sei gar nicht klar, ob neue Impfstoffe wirklich benötigt würden. Das würde sich erst innerhalb der nächsten 2 Wochen erweisen.
We don't know yet whether this is needed, but we have the contingency plans in place.
Wir wissen nicht, ob eine Änderung der Impfstoffe nötig ist, aber wir haben die entsprechenden Notfallpläne, so Emma Cook. 42 Omikron-Fälle waren nach Auskunft der EMA-Präsidentin bis zum Vormittag in der EU erfasst worden, allesamt mit einem bislang milden Krankheitsverlauf. Die Irin an der Spitze der EU-Gesundheitsbehörde rief zur Fortsetzung der Impfkampagnen auf. Die vorhandenen Impfstoffe hätten ihre Wirksamkeit erwiesen, selbst wenn sich die Omikron-Variante weiter in der EU ausbreiten sollte.
We prepare for the worst, even if we still hope for the best.
Wir bereiten uns auf das Schlimmste vor und hoffen auf das Beste, so das Fazit der EMA-Chefin.
Peter Kapern berichtete. Sie hören die Informationen am Abend im Deutschlandfunk. Der Bundesrechnungshof hat heute die Ergebnisse der Kontrolleurinnen und Kontrolleure vorgestellt, die sich anschauen, wie Steuergelder ausgegeben werden. Luft nach oben gibt es alle Jahre wieder. Im Kapitel über die Deutsche Bahn tauchen beunruhigende Begriffe wie Interessenkonflikt oder mangelnde Transparenz auf. Und das hat auch mit der Aufsicht zu tun, berichtet Johannes Kuhn.
Das Bundesverkehrsministerium vernachlässigt seine Kontrolle über die Bahn. Das ist das Fazit des Bundesrechnungshofs in seinem jährlichen Prüfbericht über die Ausgabenpolitik des Bundes. Der Hauptkritikpunkt: Interessenkonflikte in den Aufsichtsräten der Bahn und ihrer Tochterunternehmen. Im 20-köpfigen Bahnaufsichtsrat sitzen zum Beispiel einige Politiker und Politikerinnen, die in der vergangenen Legislaturperiode direkt politisch über die Bahn entschieden haben. Finanzstaatssekretär Werner Gatzer etwa oder der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion Eckhard Rehberg. Auch Kirsten Lühmann, zuletzt verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, gehört dem Gremium an. Kai Scheller, Präsident des Bundesrechnungshofs, beschreibt im Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio den Interessenkonflikt, der daraus entstehe.
Abgeordnete und Staatssekretäre sind hier in einer Doppelfunktion. Sie sind für den Bund tätig, im Ausschuss für Haushalt zum Beispiel, und entscheiden über die Geldmittel des Bundes für die Bahn. Dann sind sie aber wiederum auch Nutznießer und Empfänger des Geldes, wenn sie dann in dem Moment auch die Interessen der DB AG, also des Bahnkonzerns, wahrnehmen. Und hier sehen wir, dass Schiedsrichter und Spieler sozusagen in einer Person vertreten sind. Das widerspricht auch allen Compliance-Regeln.
Das Bundesverkehrsministerium, in dem derzeit noch der CSU-Politiker Andreas Scheuer die Geschäfte führt, weist die Vorwürfe zurück. Aufsichtsratsmandate mit fachnahen Personen zu besetzen, sei im Interesse des Bundes und stelle per se noch keinen Interessenkonflikt dar. Dass man eine Prüfung von Interessenkonflikten nicht dokumentiert habe, bedeute nicht, dass es eine solche Prüfung nicht gegeben habe. Immerhin ein Zehntel der rund 300 Seiten widmet der Rechnungshof den Schwachstellen rund um das Verhältnis von Bund und Bahn. Der überflüssige Einstieg des Bahnkonzerns in das Privatstromgeschäft, laxe Handhabung der gesetzlich vorgeschriebenen Auszahlung der Bahngewinne an den Bund, fehlende ministerielle Kontrolle beim teuren Rangierbahnhof-Ausbauprogramm. Die Liste ist lang. Und die Projektsteuerung unzureichend, so Rechnungshofpräsident Scheller.
Wir haben auch Stichproben genommen, viele Ingenieurbauwerke, Brücken und Tunnel geprüft und die Frage gestellt, wie wirtschaftlich werden hier die Mittel eingesetzt, und steuert auch hier das Ministerium, wenn die Ziele nicht erreicht werden, und auch festgestellt vor Ort, dass das im Einzelnen dort eben nicht so ist.
Die Rechnungskontrolleure kritisieren im Prüfbericht auch zahlreiche andere Ministerien. Dem Bundesinnenministerium werfen sie zum Beispiel vor, die Verwendung von Staatsmitteln für parteinahe politische Stiftungen unzureichend zu kontrollieren. Die Bezahlung der Stiftungsmanager sei deutlich zu hoch. Das Wirtschaftsministerium wiederum könne mangels Vergleichsmaßstab den Erfolg seiner verschiedenen Energiesparprogramme nicht seriös bewerten. Ähnliches gelte für das Umweltministerium. Das habe für sein Förderprogramm für umweltfreundliche Innovationen noch nicht einmal messbare Ziele festgelegt, kritisiert der Rechnungshof.
Johannes Kuhn. Eric Zemmour stellt auch die Le Pen-Partei Rassemblement National in den rechten Schatten. Er möchte Frankreich retten und vertritt die Auffassung, die europäische Bevölkerung solle durch muslimische Migrantinnen und Migranten ausgetauscht werden. Eric Zemmour stammt aus einer jüdisch-algerischen Familie, die während des Algerienkriegs nach Frankreich gezogen ist. Heute hat der Publizist seinen Hut für die französische Präsidentschaftswahl in den Ring geworfen. Warum der Nationalist seine Kandidatur ausgerechnet zu den Klängen von Ludwig van Beethovens 7. Sinfonie ankündigte und dazu nicht französische Hintergrundmusik wählte, bleibt sein Geheimnis. Julia Borutta beginnt in A-Dur.
Zu den Klängen der 7. Sinfonie von Beethoven haben Zemmours Wahlkampfstrategen einen dramatischen Countdown inszeniert. Flackerlicht in changierenden Farbtönen sollte die über Wochen aufgebaute Spannung noch ein letztes Mal steigern, bevor Eric Zemmour endlich im Bild erscheint.
Mes chers compatriotes,
liebe Landsleute, seit Jahren umklammert, erdrückt, verfolgt euch ein seltsames und stechendes Gefühl, ein Gefühl der Enteignung. In einer altmodisch anmutenden Bibliothek sitzt Eric Zemmour am Tisch vor einem Mikrofon und liest vom Blatt seine bedrohliche Bestandsaufnahme eines ehemals großen Landes im Niedergang. Die Szenerie erinnert an das Bild von General de Gaulle vor dem Mikrofon, wie er 1940 von London aus die Franzosen zum Widerstand gegen die Deutschen aufruft. Zemmour sieht die Franzosen einem anderen Feind gegenüber, der angeblichen Überfremdung.
Vous n'avez pas déménagé.
Sie sind nicht umgezogen und doch haben sie das Gefühl, nicht mehr zu Hause zu sein. Sie haben ihr Land nicht verlassen, aber es ist, als hätte ihr Land sie verlassen. Sie fühlen sich fremd im eigenen Land. Sie sind im inneren Exil. Der Sohn jüdischer, algerischer Einwanderer und langjähriger Journalist der konservativen Tageszeitung Le Figaro hat mit seiner außergewöhnlichen Kandidaturbekanntmachung überrascht. Den Weg über seinen YouTube-Kanal zu wählen ist modern. Die Inszenierung seines Vortrags hingegen konservativ, die bildliche Untermalung seiner Ausführungen plakativ. Bernard Sananès vom Meinungsforschungsinstitut ELAB. Das alles zielt eindeutig auf den ersten Wahlgang ab. Er will nach den zuletzt stagnierenden Umfragewerten Wähler mobilisieren. Und zwar entweder die von der Rechtsaußenkandidatin Marine Le Pen oder die von den konservativen Republikanern. Er legt es vorerst nicht darauf an, außerhalb dieses rechten Spektrums Wählerstimmen zu gewinnen. Denn nur wenn er zunächst im rechten Lager die meisten Stimmen auf sich vereinen kann, hat er eine Chance, in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen einzuziehen. Ob der rechtsnationalistische und wegen Volksverhetzung verurteilte Zemmour dann auch gemäßigte Konservative für sich gewinnen kann, wird auch davon abhängen, wie Zemmour weiter vorgeht. Zuletzt rutschte er in den Umfragen wieder hinter seine rechtsextreme Konkurrentin Marine Le Pen. Bei seinem jüngsten Besuch in Marseille kam er mit niemandem ins Gespräch. Stattdessen zeigte er einer Demonstrantin, die ihm den Mittelfinger gezeigt hatte, ebenfalls den Stinkefinger. Eine willkommene Entgleisung für Regierungssprecher Gabriel Attal. Wenn man politische Verantwortung trägt und Präsident der Französischen Republik werden will, zeigt man den Leuten nicht den Stinkefinger. Er sagt immer, er sei der französische Trump, aber er ist allenfalls ein Trump, der auf der Billigplattform Wish bestellt wurde. Nun wird es für Zemmour darauf ankommen, ein Programm auszuarbeiten, das auch andere Themen als Immigration und Sicherheit beinhaltet und eine positive Vision der Zukunft des Landes bietet. Und darauf, dass er die für eine offizielle Kandidatur vorgeschriebenen Patenschaften von insgesamt 500 gewählten Volksvertretern zusammenbringt.
Julia Borutta ab 19:05 dazu die Meinung unserer Kollegin Christiane Käs. Polens Parlament hat einem Gesetz zum Schutz der Grenze zugestimmt, das eine zeitweise Einschränkung der Bewegungs- und Pressefreiheit an der EU-Außengrenze zu Belarus, aber auch zu den Russlands und der Ukraine möglich macht. Das war deshalb nötig, weil der Ausnahmezustand in der kommenden Nacht ausläuft. In Belarus halten sich nach Einschätzung des polnischen Grenzschutzes weiterhin rund 10.000 Migranten auf, die in die EU gelangen möchten. Jan Palukat.
Eile war geboten, denn der bereits einmal verlängerte Ausnahmezustand entlang der Grenze zu Belarus darf aus rechtlichen Gründen kein weiteres Mal verlängert werden. Solche zeitlichen Einschränkungen beinhaltet das neue Grenzgesetz nicht mehr. Per Erlass kann die Regierung künftig in Gefahrensituationen Bereiche entlang der Grenze ausrufen, in die ohne Sondergenehmigung kein Ortsfremder reisen kann. Das gilt auch für Journalisten oder humanitäre Organisationen. Das Oberhaus, in dem die Opposition eine Mehrheit hat, hatte sich für Ausnahmen für beide Gruppen ausgesprochen, wurde aber hier wie bei allen anderen Änderungsvorschlägen mit Stimmen der Peace im Unterhaus überstimmt. Berichten zufolge wollte Staatspräsident Andrzej Duda das Gesetz noch heute unterzeichnen, sodass der Ausschluss von Presse- und Hilfsorganisationen aus Grenzgebieten lückenlos möglich wäre. Das Gesetz sieht die Möglichkeit vor, einzelnen Journalisten in begründeten Fällen Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. De facto wurden Journalisten, aber auch internationale Organisationen wie das UN-Flüchtlingshilfswerk 3 Monate lang fast flächendeckend am Zugang zu den Gebieten gehindert. Hilfsorganisationen werfen den polnischen Behörden vor, systematisch rechtswidrige Pushbacks durchzuführen und dabei auch Frauen und Kinder im Wald unter dem Grenzzaun hindurch auszusetzen. Polnische Behörden wiederum berichten regelmäßig von gewaltsamen Versuchen von Menschen aus der Golfregion und dem Nahen Osten, die Grenze von Osten aus zu durchbrechen, dabei assistiert von uniformierten Diensten aus Belarus. Da keine Beobachter und Journalisten an die Grenze gelassen werden, ist eine unabhängige Überprüfung solcher Angaben nur erschwert möglich.
Jan Palukat berichtete. Bei aller Dringlichkeit der Pandemiebekämpfung neben dem relativ neuen Virus gibt es auch die alten Störenfriede, die nicht aus dem Blick geraten sollten. Russland zieht an der Grenze zur Ukraine Truppen zusammen. Die Erfahrungen der Nachbarn mit Putins sowjetischer Außen- und Militärpolitik geben zur Sorge Anlass. Die Außenministerinnen und Minister der 30 NATO-Staaten haben heute über die Lage beraten und sie haben sich in die Nachbarschaft begeben, in die lettische Hauptstadt Riga, Bettina Klein. Wie blicken die Ministerinnen und Minister auf die russische Mobilisierung an der ukrainischen Grenze?
Na, in jedem Fall mit großer Sorge. Das ist ja seit vielen Tagen schon klar. NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte eben in der Pressekonferenz gerade, es gibt eine gemeinsame Bewertung, dass das mit äußerster Besorgnis zu sehen ist, aber dass man eben nicht sicher sei, was genau Russland, die russische Führung, was genau Putin vorhat. Und deshalb wird man eben ein gemeinsames Lagebild entwickeln, die Situation weiter beobachten und auch weitere Handlungsoptionen prüfen. Und das wichtigste Ziel der NATO ist eben, einen möglichen Angriff auf die Ukraine zu verhindern, in welcher Form auch immer. Das ist das Ziel der NATO und auch den Dialog im Grunde genommen aufrecht zu erhalten. Das wurde schon als Meinungsbild auch bei den Ankünften am Nachmittag hier deutlich. NATO-Generalsekretär Stoltenberg spricht ja seit Tagen von diesem Truppenaufmarsch, schwere Waffen, Drohnen, Artillerie und das alles muss eben in einem Kontext gesehen werden. Es ist das zweite Mal in diesem Jahr nach dem Frühjahr und Russland hat die Ukraine schon einmal angegriffen vor 7 Jahren. Der Konflikt ist bis heute nicht gelöst. Dazu gibt es eine aggressive Rhetorik, hybride Angriffe und in diesem Kontext natürlich ergibt sich ein Bild, das zu großer Beunruhigung führen muss bei der NATO.
Ist absehbar, wie die NATO im Angriffsfall reagiert? Würde.
Also der noch amtierende Außenminister Heiko Maas sprach hier eben für diesen Fall von gravierenden politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen, die das hätte. Und in diesem Fall würde man natürlich nochmal zusammenkommen, auch auf NATO-Ebene. Aber aus den baltischen Staaten etwa ist auch sehr deutlich zu hören, das würde wirklich alles verändern an der Ostflanke der NATO. Auch US-Außenminister Blinken sagte, das würde schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Ich glaube, dafür braucht es auch nicht viel Fantasie. Denn anders als 2014 ist die NATO jetzt natürlich eher vorbereitet. Aber über diese Hypothese eines wirklichen Ernstfalls soll natürlich öffentlich noch nicht spekuliert werden. Das Ziel der NATO ist, wie gesagt, eben auch zu deeskalieren und es ruft Russland weiter dazu auf, Transparenz herzustellen und in einen Dialog einzusteigen, den Russland eben aus Sicht der NATO im Augenblick wirklich verweigert.
Frau Klein, was erwarten die Verbündeten von der künftigen Bundesregierung? Stichwort zum Beispiel Gasleitung Nord Stream 2.
Also das war hier natürlich nicht konkret Thema, jedenfalls nicht öffentlich. Heiko Maas war und ist auch bis morgen hier, vermutlich zum letzten Mal als Außenminister. Der luxemburgische Außenminister Asselborn erwähnte vorhin das Gasprojekt, ohne es beim Namen zu nennen, dass das auch auf den Tisch kommen würde im Falle eines Angriffs auf jeden Fall. Heiko Maas sagte danach gefragt, allgemein, man wird auch darüber reden, aber die Ausgangslage ist ja klar, diverse NATO- und EU-Länder sind immer gegen dieses Projekt gewesen, aber das Prozedere ist im Augenblick auch klar. Der Ball liegt bei der Bundesnetzagentur und dann bei der EU-Kommission und im Augenblick ist ja die Uhr angehalten für die Prüfung. Also das spielt natürlich im Hintergrund immer eine Rolle, aber jetzt nicht in allererster Linie, weil ich glaube, es wird zunächst um andere Maßnahmen der Reaktion gehen.
Bettina Klein vom Treffen der NATO-Außenministerinnen und Minister. Die Informationen am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk, der Technik, der Redaktion und Ihnen danke.